Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist. Apolut.
Heute wird es ein sehr persönliches Gespräch. Ich spreche mit Dr. Marlene Wiegand. Sie ist Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und sie hat im Jahr 2024 eine Krebsdiagnose bekommen, Speiseröhrenkrebs. Und es ist ein Krebs, der im Alter von 36 Jahren sehr, sehr selten, um nicht zu sagen, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Die Vermutung von Frau Dr. Wiegand, es hängt mit der Corona-Impfung zusammen. Sie hat starke Indizien, die dafür sprechen. Und darüber möchte ich heute mit ihr reden.
Im Gespräch.
Ich grüße ganz herzlich Dr. Marlene Wiegand. Hallo Frau Dr. Wiegand. Schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Guten Tag, Herr Lehrich. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen.
Sie haben mich angeschrieben vor ein paar Wochen und ich würde gerne 2, 3 Sätze aus dieser Mail zitieren. Und zwar haben Sie geschrieben, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, über die möglichen Folgen der Covid-Impfung informiert zu werden. Es sind umfassende Aufklärungen notwendig und meines Erachtens sollten rechtliche Konsequenzen für jene Entscheidungsträger in Politik und Pharmaindustrie folgen, die die offenkundigen Risiken ignoriert, verneint oder heruntergespielt haben. Sie selber haben sich gegen Covid impfen lassen und sind daraufhin an Krebs erkrankt. Vielleicht mögen Sie mal Ihre Geschichte genau schildern und vor allem auch die Zusammenhänge, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, wie die Sache zusammenhängen und warum Sie heute damit an die Öffentlichkeit gehen.
Sehr gerne. Bei mir wurde Anfang 2024 die Diagnose eines Speiseröhrenkrebses festgestellt. Das ist eine Tumorart, die üblicherweise im deutlich fortgeschrittenen Lebensalter auftritt, viel häufiger bei Männern und üblicherweise bei entsprechenden Risikofaktoren, Rauchen, Alkoholkonsum. Das sind alles Sachen, die bei mir überhaupt nicht der Fall waren. Ich hatte sehr schnell die Vermutung, dass das Ganze mit der Covid-Impfung zusammenhing, die ich von Anfang an kritisch gesehen habe. Meine Intuition war zu Beginn, dass ich mich nicht gerne impfen lassen möchte. Es gab damals aber einfach einen enormen Druck. Ich war damals noch in der Klinik beschäftigt und da sind Sprüche gefallen wie, ich hoffe, du bist geimpft, weil sonst kann es gut sein, dass du hier in eine Spritze reinfällst. Oder auch, es fällt auf, dass Personen mit einem niedrigeren IQ sich nicht impfen lassen wollen. Und ja, ich denke, viele haben das gespürt. Es war ein immenser Druck in der Gesellschaft, sich impfen zu lassen. Und irgendwann habe ich diesem Druck nachgegeben, gegen meine Intuition. Und als ich diese Diagnose bekommen habe, die absolut untypisch ist für jemanden wie mich, war mir eigentlich von Anfang an klar, dass das damit zusammenhängen wird. Ich habe nach der Therapie dann intensive Forschungen angestellt. Ich habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt. Ich habe zunächst erstmal Blutuntersuchungen machen lassen, die gezeigt haben, dass ich deutlich erhöhte Spike-Protein-Werte im Blut hatte, auch noch weit über 1000 Tage nach der letzten Impfung. Und habe dann einen Pathologen gefunden, der eine große Expertise hat in dem Gebiet und habe ihn angeschrieben und gebeten, da nochmal entsprechende Färbungen zu machen. Und diese Färbungen haben gezeigt, dass in dem Tumorgewebe, in den Tumorzellen selber, aber auch in den umliegenden Immunzellen, in den einzelnen Zellkompartimenten, sehr erhöhte Spike-Protein-Werte nachzuweisen waren. Das hat sich in den Färbungen gezeigt. Nun kann man natürlich argumentieren, gut, das kann ja auch durch die Infektion gekommen sein. Das muss ja nicht unbedingt durch die Impfung gekommen sein. Aber dieser Pathologe hat weitere Färbungen gemacht auf andere Bestandteile des Virus, wie das Nukleokapsid, das ist die Hülle um das Virus herum. Und wenn es sich jetzt um eine Infektion handeln sollte, dann müsste auch dieses Nukleokapsid nachweisbar sein. Das ist aber nicht der Fall. Es ist rein das Spike-Protein zu sehen. Es sind auch noch weitere Untersuchungen geplant, um das Ganze noch mehr zu untermauern, auch gentechnische Untersuchungen. Aber ich denke, dass diese Erkenntnisse schon so schwer wiegen, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehen möchte, weil ich weiß, dass ich als Ärztin ein enormes Privileg habe, diese Untersuchungen zu bekommen. Das sind keine Standarduntersuchungen. Viele Betroffene haben keinen Zugang dazu und auch nicht die Kontakte, die ich habe.
Frau Dr. Wiegand, wenn ich jetzt mal nach Ihren Gefühlen fragen darf, was macht das mit Ihnen, wenn Sie heute sehen, wie versucht wird, jetzt unter anderem auch gerade bei Markus Lanz, ich weiß nicht, ob Sie die Sendung gesehen haben, die Corona-Zeit aufzuarbeiten?
Es ist schwierig. Ich habe mich natürlich geärgert, dass ich mich nicht auf meine Intuition verlassen habe. Man hinterfragt sich selber, man hinterfragt vieles. Das ist ein schmerzhafter Prozess der ist nicht einfach. Und das sehe ich auch bei vielen Kollegen, die noch immer die Augen verschließen. Ich denke, dass es schon eine zunehmende Aufmerksamkeit gibt. Und das sieht man ja auch an der Sendung jetzt in den Leitmedien bei Markus Lanz, dass die Menschen sich mehr damit auseinandersetzen. Aber viele hinterfragen sich selber nicht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns alle selber hinterfragen. Das war damals eine Ausnahmesituation. Ich möchte keine Schuldzuweisungen machen. Aber mit dem Wissen, das wir jetzt haben, sind Fehler passiert. Und diese Fehler müssen wir aufarbeiten, weil wir sehen ja an jeder Ecke, dass wir eine wahnsinnige Spaltung haben in der Gesellschaft, dass wir einen massiven Vertrauensverlust haben in die Wissenschaft, in die Politik, in die Medien, in die Leitmedien, aber auch in die Ärzte. Und ich glaube nur, dass wir in einem ehrlichen und objektiven und kritischen Dialog diese Spaltung überwinden können.
Vielleicht mögen Sie uns noch mal an Ihrem Leidensweg teilhaben lassen, um auch noch mal im Detail zu verstehen, was Ihnen widerfahren ist.
Ja, also im Grunde war die Diagnose Zufall oder eine Fügung, wahrscheinlich eher. Ich hatte schon viele Jahre leichte Schluckbeschwerden. Die waren auch schon öfters abgeklärt worden. Da war immer alles gut. Ich hatte schon 2 Magenspiegelungen. Und mich hat dann Weihnachten 2022 mein Bruder nochmal drauf angesprochen, nebenher. Und irgendwie hatte ich dann diese Idee im Kopf, dass ich nochmal nachschauen lasse. Ich hatte keine Sorge, ehrlich gesagt. Ich war mir sicher, dass alles gut ist. Aber da gab es irgendwie diese Eingebung, dass ich nochmal nachschauen lasse. Und es gab dann erst eine Röntgenbreischluckuntersuchung. Da wird Kontrastmittel von dem Patienten geschluckt und unter dem Röntgenbild dargestellt. Und da sah man schon, dass das nicht richtig abgeflossen ist, dass da eine Aussparung war am Ende der Speiseröhre, wo diese Flüssigkeit nicht drüber geflossen ist. Da hatte ich schon so mein erstes mulmiges Gefühl. Ich habe dann eine Magenspiegelung bekommen und in der war dann ein Gewächs zu sehen am Ende der Speiseröhre, am Übergang zum Magen. Und der sehr erfahrene Kollege, der sehr kompetent ist, der hat mich dann schnell beruhigt. Der war sich sicher, dass es was Gutartiges ist, ein Polyp, so wie es eben typisch ist in meinem Alter, und meinte, er ruft mich eine Woche später an, wenn er die Ergebnisse hat, keine Sorge. Und eine Woche später kam dann aber der Anruf nicht von ihm, sondern von seiner Helferin. Und die bat mich, möglichst noch am selben Tag bitte in die Praxis zu kommen und dass wir das bitte auch nicht am Telefon besprechen. Und da war mir klar, dass da keine guten Nachrichten auf mich warten. Das war schwierig. Ich muss sagen, das war extrem surreal. Ich habe ja diese Situation so oft schon auf der anderen Seite erlebt. Als Ärztin musste ich schon so oft Patienten eine Krebsdiagnose übermitteln und dann sitzt man auf einmal auf der anderen Seite. Und das ist schwierig. ab da lief eigentlich in meinem Kopf eine zweite Gedankenschleife konstant mit, von früh bis spät. Auch egal, was ich gemacht habe, egal, was ich getan habe, egal, was ich gesprochen habe, der Gedanke an diese Diagnose war immer da. Und auch die ganzen Gedanken, die Ängste, die damit verbunden sind, aber auch ein extremer Wunsch zu leben. Das war überwältigend. Und dieser Spruch, dass man sagt, ein Gesunder hat viele Wünsche und ein Kranker hat nur einen einzigen, der ist so wahr. Ja, ich habe mich dann dran gemacht, für mich die möglichst beste Therapie zu finden. Ich habe einen hervorragenden Operateur gefunden, der fachlich, aber auch menschlich wirklich beeindruckend ist und der dann die Operation durchgeführt hat. Das war eine sehr große Operation, 8 Stunden, ein sogenannter Zwei-Höhlen-Eingriff. Also man geht sowohl in den Brustraum als auch in den Bauchraum und hat dann den Tumor resiziert mit Anteilen der Speiseröhre und des Magens. Der Restmagen wurde hochgezogen in den Brustraum und Lymphknoten wurden entfernt im Brustraum und im Bauchraum. Ich lag danach auf Intensivstation. Ich hatte leider wahnsinnige Schmerzen, die ich nicht in Worte greifen kann und auch leider ein paar schwerere Komplikationen. Und die haben es dann erforderlich gemacht, dass ich auch noch eine zweite Operation gebraucht habe, was für mich schwer war, weil ich mich auf die erste Operation für mich versucht habe, gut vorzubereiten. Ich habe gut gegessen, ich habe viel Sport gemacht, ich habe versucht, mich mental darauf vorzubereiten, ich war fit. Und jetzt lag ich 10 Tage geschwächt im Krankenhaus und war eigentlich so langsam am Ende meiner Kräfte, zumindest habe ich das gedacht, und habe dann gesagt bekommen, dass wir da nochmal ran müssen. Das war schwer. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Auch die zweite Operation war dann erfolgreich und ich konnte dann irgendwann nach knapp 4 Wochen nach Hause. Ich hatte großes, großes Glück, dass ich ein frühes Tumorstadium hatte. Üblicherweise werden diese Arten von Tumoren sehr viel später entdeckt, weil die Symptome eigentlich später auftreten. In meinem Fall war dann keine Chemotherapie notwendig, wofür ich extrem dankbar bin. Ja, und seither merke ich, wie mein Körper sich immer mehr erholt. Ich habe immer noch Einschränkungen. Die sind teilweise schon deutlich einschränkend. Ich kann nicht mehr so essen wie früher. Ich kann nicht mehr alles essen, was ich möchte. Ich muss deutlich kleinere Portionen essen. Ich habe nach dem Essen immer wieder Schmerzen und auch Luftnot. Und ich kann nicht mehr flach liegen. Also einfach so am Strand flach hinlegen, das geht nicht mehr. Ich muss auch beim Schlafen den Oberkörper erhöhen. Und
Ist da in Ihnen all die Zeit mehr Verzweiflung gewesen oder ist es auch blanke Wut? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Wut gar nicht mal so viel. Ich habe mich schon geärgert, dass ich mich nicht auf meine Intuition, nicht meiner Intuition vertraut habe und nicht gründlicher nachgefragt habe, dass ich da vertraut habe, auch auf das, was uns in der Öffentlichkeit gesagt wurde. Dinge, die ja inzwischen belegt sind durch Studien, durch die Erfahrung mit Patienten, durch den Austausch mit Kollegen, die offensichtlich nicht so gestimmt haben. Für mich persönlich ist es so, dass ich eine ganz neue Herangehensweise habe an Medizin und Heilung, was Heilung bedeutet. Ich liebe die Schulmedizin, ich bin selber Schulmediziner, ich weiß, wie wichtig die ist, aber ich glaube, sie greift in manchen Bereichen zu kurz. Und ich habe mich vorher schon mit alternativen Heilmethoden beschäftigt, mit traditioneller chinesischer Medizin und so weiter, aber ich sehe, dass da ein riesiges Potenzial ist und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Schulmedizin sich öffnet, dass wir zusammenarbeiten. Es ist ein tägliches Lernen, also ich informiere mich da viel und sehe es ganz wichtig an, dass wir den Menschen ansehen als eine Einheit von Körper, aber auch Geist und auch Seele. Und für vollständige Heilung müssen wir alle Ebenen ansprechen. Und das ist auch bei mir der Fall. Ich glaube, dass die Impfung die Schwachstelle bei den Betroffenen treffen kann. Dass wir jeder individuell für sich, und da geht es eben um andere Themen, so eine Schwachstelle hat. Und die dann getriggert wird, dass möglicherweise das Immunsystem es schafft, wenn es gesund ist und sich nicht mit diesen körperfremden Proteinen, mit den Spike-Proteinen auseinandersetzen muss und diesen vielen Entzündungsherden, die dann im Körper auftreten können, dass es normalerweise schafft, es zu kompensieren, dass wir Schwachstellen haben und ja, und dass sie dann eben hervorkommen. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir das Immunsystem stärken, wie wichtig es ist, dass wir diese Kraft der Gedanken ansprechen, wie wichtig es ist, dass, ich habe es jetzt auch von der anderen Seite gesehen, es ist so wichtig, dass der Arzt an den Patienten glaubt und dass der Arzt auch an die Heilung glaubt und das vermittelt. Das habe ich für mich persönlich als enorm wichtig empfunden. Und ja, ich nehme das Leben viel bewusster da wahr. Ich denke, dass ich dankbarer geworden bin. Ich weiß, was mir wichtig ist. Ich wusste vorher schon, dass mir meine Familie sehr wichtig ist und so weiter. Aber ich glaube, ich habe das auf einer viel tieferen Ebene jetzt verstanden. Ich weiß, was meine Werte sind. Ich möchte meine Wahrheit sprechen. Deswegen habe ich mich auch an Sie gewendet. Auch wenn das schwierig ist manchmal. Ich muss aber das ansprechen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in diese offene Diskussion kommen und nicht die Augen verschließen und uns immer mehr spalten lassen, damit wir alle unseren Lebensweg gehen können und gut miteinander leben können und daraus lernen für die Zukunft.
Frau Dr. Wiegand, wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert, als Sie gesagt haben, Sie vermuten, es hänge mit der Impfung zusammen?
Unterschiedlich. Ich habe Bekannte und auch Familienmitglieder, die das auch vermutet haben, die das bestätigt gesehen haben. Ich stelle fest, dass manche zuhören, die das bis dahin komplett abgewiegelt haben und verneint haben und gesagt haben, das kann ich damit zu tun. Da ist zu sagen, viele sagen ja einfach nur Long-Covid und unterscheiden nicht zwischen Post-Covid, Post-Infektion und Post-Vac. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da genauer hinschauen und uns bewusst machen, dass eben doch viele Krankheitsbilder auch Post-Vac sind. Und das können wir inzwischen auch belegen. Ich stelle aber auch fest, dass viele Freunde und auch Ärzte das nicht wissen wollen, die das Gespräch abbrechen, die sagen, das stimmt nicht und die da wirklich so eine kognitive Dissonanz haben, die wollen das gar nicht hören. Ich glaube, weil es für viele noch zu schmerzhaft ist, weil sie sich dann ja auch selber hinterfragen müssen. Viele sind selber geimpft, viele haben selber geimpft und das hat ja dann Konsequenzen. Da muss man ja dann auch mal diese Gedanken weiterspinnen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja diesen Satz, too big to fail. Mhm. Also es ist zu groß, es darf nicht schief gehen oder es darf nicht schief gegangen sein. Und genau dieses, man hat mitgemacht und möglicherweise nicht die Notbremse gezogen. Und jetzt ist dann die Konsequenz daraus eher zu verdrängen und nicht das, was Sie fordern, sich damit im Diskurs auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht. Entschuldige mich auch dafür, weil das ist zum Beispiel auch etwas, was in der Öffentlichkeit so gut wie ja gar nicht passiert. Also ich habe es zumindest bisher noch nicht wahrgenommen, dass irgendjemand sich hingestellt hätte und gesagt hat, es tut mir leid, ich habe mich geirrt und
Ja, und ich glaube, das wäre so wichtig. Und ich glaube auch, dass die Leute verzeihen würden. Aber wenn man sieht, wie damals geredet wurde, wie Menschen in eine Ecke gestellt wurden, wie Menschen auch kritische Stimmen teilweise wirklich diffamiert wurden und jetzt offensichtlich Aussagen falsch waren und es weiterhin runtergespielt wird und man nicht darauf eingeht und nicht einfach mal sagt, ja, das war ein Fehler. Das macht dann doch wütend und da möchte ich manchmal die Leute schütteln und sagen, ihr müsst da hinschauen, ihr müsst auch mal bei euch selber gucken.
Ist das auch der Grund, warum Sie in die Öffentlichkeit gehen, auch daran mitzuwirken, Menschen dazu zu motivieren, zu sagen, steht zu euren Fehlern?
Ja, das zum einen. Ich möchte aber auch die Ärzte daran erinnern, dass wir eine Verantwortung haben. Und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass jede einzelne Fachgruppe betroffen ist. Da kann sich keiner rausnehmen. Wir haben Krankheitsbilder in allen Bereichen. Und Ich finde es so, es ist eine schwierige Thematik, es ist kompliziert, aber das hilft nichts. Wir haben jetzt die Folgen und wir müssen die adressieren, damit wir auch Wege daraus finden, damit wir für die Zukunft lernen. Es gibt jetzt schon wieder Bestrebungen für weitere RNA-Impfungen, für diese selbstamplifizierende RNA-Impfung, sehe ich sehr kritisch. Und wir Ärzte haben eine Verantwortung für unsere Patienten. Und da ist es mir einfach sehr wichtig, dass sie sich dran erinnern, an diese Verantwortung und eben auch das hinterfragen, was uns gesagt wurde. Ich möchte aber auch den Betroffenen Mut zusprechen, weil viele Betroffene fühlen sich alleine gelassen. Die gehen zum Arzt, die haben Beschwerden, die kriegen eine normale Laboruntersuchung vielleicht, eine normale andere Untersuchung, die ist normal. Und dann wird ihnen gesagt, sie haben nichts oder es ist vielleicht psychisch. Und es stimmt nicht. Man muss da weiter gucken. Es gibt inzwischen Laboruntersuchungen, die Veränderungen zeigen, aber das sind nicht die Standarduntersuchungen. Und ich möchte, dass diese Betroffenen Ansprechpartner finden, dass sie sich nicht mehr alleine gelassen fühlen und dass wir dann auch gemeinsam Wege finden. Es ist Neuland, ne? Wir müssen gucken, was helfen wird. Ich habe selber sehr viel ausprobiert. Ich habe den Eindruck, manches hilft mir, manches vielleicht nicht so sehr. Das ist vielleicht auch nicht für jeden dieser einzelne goldene Weg. Ich glaube, es gibt viele Wege.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt sehr individuell. Also ich meine, der Mensch ist so unterschiedlich, wie er ist und braucht halt dann auch dementsprechend eine unterschiedliche Ansprache.
Genau. Und das ist mir wichtig. Ich möchte, dass wir da gemeinsam schauen, dass wir da gut rauskommen und für die Zukunft lernen.
Möchten Sie auch Mut machen, also anderen Mut machen?
Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass der Körper alles schaffen kann. Ich bin mir sicher. Ich glaube nicht mehr an unheilbar. Ich glaube nicht mehr an chronisch. Es gibt schwierige Krankheitsbilder, aber ich weiß, dass der Körper unglaubliche Selbstheilungskräfte hat. Ich habe das selber erlebt. Ich habe mich damit auseinandergesetzt mit anderen, die wahnsinnige Geschichten erzählen. Und die habe ich früher oft auch nicht geglaubt. Und inzwischen glaube ich sie. Der Körper schafft so viel und ich denke, dass die Macht der Gedanken eine extreme Rolle spielt und auch etwas Größeres. Also ich glaube einfach an etwas Größeres, was uns hilft. Ja.
Das heißt, wie muss ich mir jetzt Ihren Alltag vorstellen? Also Sie sind dadurch spiritueller geworden, kann man das so sagen?
Ja, ich bin auf jeden Fall spiritueller geworden. Ich meditiere viel. Ich lebe bewusster. Ich bin viel mehr in der Natur. Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich muss mich natürlich schon auch anpassen an das, was war. Also ich werde ja immer wieder durch diese Essensthematik dran erinnert. Aber ich bin auch wahnsinnig stolz auf meinen Körper, was er geschafft hat und dankbar. Und ich bin liebevoller mit meinem Körper, würde ich sagen. Ja.
Ja, was ich bei Ihnen so wahrnehme.
Ich erlaube mir selber, mehr zu leben. Und das Leben mehr zu genießen.
Was ich bei Ihnen halt auch so wahrnehme, und das finde ich so erstaunlich und so positiv, dass Sie halt auch so strahlen. Also dass so viele andere Menschen wären wahrscheinlich mit der Verzweiflung untergegangen, aber Sie strahlen und sind sehr lebensbejahend.
Ja, bin ich. Ich liebe das Leben. Ich liebe Menschen und ich liebe all die Erfahrungen, die wir machen. Und ich glaube, dass wir auch an diesen schwierigen Erfahrungen wachsen können und dass es immer weitergeht und dass das eine wahnsinnige Erfahrung hier ist und ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Ja.
Das heißt also die Dankbarkeit für den Moment, die Dankbarkeit für den Augenblick, für jeden Augenblick?
Also, das übe ich noch. Ne? Ich bin da nicht immer ganz nach Eckhart Tolle komplett im Jetzt, ne? Aber ich komme näher ran und es sind die kleinen Dinge. Also das war mir so extrem bewusst im Krankenhaus wie nie zuvor. Ich habe das vorher schon gesagt, natürlich ist es wichtig, die Familie und all diese Probleme im Alltag spielen doch eigentlich nicht so eine große Rolle. Aber ich habe nicht wirklich danach gelebt. Ja, das ist dann das, was man sagt und das, was man tut, ist nicht dasselbe. Und ich hatte so einen Moment im Krankenhaus, in dem ich wirklich gedacht habe, mein Gott, wie leben wir denn? Das ist doch so lächerlich, wo wir oft hinrennen. Es geht um was ganz anderes. Ja. Es geht eigentlich im Grunde um die Erfahrung als Mensch, es geht um die Liebe, dass wir uns mit den Menschen umgeben, die uns wichtig sind und dass wir herausfinden, wer wir sind und was unsere Aufgabe hier ist, warum wir hier sind, dass wir es einfach auch genießen und uns verwirklichen.
Das heißt, Sie können das, was Ihnen widerfahren ist heute, also haben Sie das schon vergeben? Konnten Sie das schon vergeben? Oder können Sie es mittlerweile aus der Ebene sehen und sagen, okay, ich formuliere das jetzt mal und bitte nicht zynisch verstehen, ich habe das gebraucht, um dahin zu kommen, wo Sie heute sind, um das Leben ganz anders wahrnehmen zu können, um die Qualität des Lebens anders wahrnehmen zu können?
Das glaube ich schon. Ich hatte vorher ja schon meine kleinen Hinweise. Ja, ich hatte vorher schon andere Diagnosen, die ich auf die leichte Schulter genommen habe. Ja, ich bin mit 40 Grad Fieber in die Arbeit gegangen. Ich habe meinen Patienten was ganz anderes gepredigt, was ich gelebt habe. Ja, weil ich immer gedacht habe, ach komm, bei dir ist nicht so schlimm, das schaffst du schon. Und ich habe mich mit manchen Themen nicht in der Tiefe beschäftigt, weil es auch unangenehm ist. Es ist auch teilweise sehr dunkel, sich mit dem eigenen Ich zu beschäftigen und auch an diese dunklen Seiten zu gucken.
An die Schattenseiten
ranzugehen. Ja. Und dafür bin ich schon dankbar, auch wenn es schwer ist. Und ich weiß nicht, ob ich schon komplett vergeben habe. Ich denke schon zum Teil. Aber wenn ich dann sehe, wie manche Menschen aktuell noch sprechen und eben nicht selber Verantwortung nehmen und nicht sich entschuldigen, dann fällt es mir noch schwer.
Zumal zu diesem Vergebensprozess möglicherweise ja auch die juristischen Konsequenzen gehören. Also zu sehen, es ist tatsächlich auch eine, ich sage mal, Strafe erfolgt für Menschen, die da wissentlich anderen geschadet haben, was ja im Moment noch nicht der Fall ist.
Ja, es gibt aber immer mehr Menschen, die tatsächlich klagen. Und ich sehe da schon auch eine Bewegung. Ich war auch mit Anwälten im Kontakt, die gesagt haben, da bewegt sich was. Ich bin gespannt, weil das natürlich eine Riesenwelle nach sich ziehen würde. Aber klar, ich denke schon auch, dass verantwortliche Menschen, die wider besseren Wissens gehandelt haben, da auch eine Konsequenz sehen müssen.
Mhm. Ja, das haben Sie auch in Ihrem Schreiben geschrieben und das ist das, was ich auch immer wieder von ganz vielen Menschen höre, mit denen ich in Kontakt bin, die sagen, es muss eine juristische Aufarbeitung geben. So geht das nicht, weil am Ende ist es so, wenn jemand über eine rote Ampel fährt, dann hat er dafür auch eine Konsequenz zu tragen und wenn jemand Menschen schadet, dann muss das auch mit Konsequenzen belegt werden. Die Frage ist eben nur, wird das tatsächlich jemals passieren? Und da ist dann wiederum die Frage an den Einzelnen, muss man dann vielleicht auch irgendwann sagen, okay, ohne dass das so passiert ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, kann man vergeben, verzeihen, weil man erkennt, es hat für das eigene Leben eine übergeordnete Bedeutung gehabt. Ich weiß, dass das schwierig ist und ich weiß, dass das etwas ist, was also ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn ich in Ihrer Situation wäre, weil das ist etwas, was auf jeden Fall dazu führt, dass man auch ein Gefühl von Gerechtigkeit braucht. Und dieses Gefühl von Gerechtigkeit entsteht eben dann, wenn man sieht, okay, da hat jemand gegen das Gesetz gehandelt und wurde dafür dann auch dementsprechend bestraft.
Ja, ich möchte halt nicht, dass es mein Leben zu sehr beeinträchtigt. Ich möchte einfach glücklich leben. Ich denke auch, wenn man da zu viel Groll hegt, dass es am Ende Gift für einen selber ist. Es ändert ja nichts an der Situation, wie sie ist. Aber ich fände es schlimm, wenn wir wieder in eine ähnliche Situation kommen und es wieder so läuft. Das möchte ich nicht, ja.
Was ist denn Ihre Vermutung? Würde das wieder so laufen? Wie ist so das, was Sie in Ihrer Umgebung wahrnehmen, also wenn darüber gesprochen wird?
Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich sehe, dass schon immer mehr Leute wachsamer werden und kritischer werden. Es ist eher die Frage, ob es vielleicht auf eine andere Weise wieder geschehen kann, weil es läuft ja am Ende über die Angst. Und wenn Menschen Angst bekommen, dann machen sie Dinge, die sie sonst vielleicht nicht getan haben. Ich hoffe, dass die Menschen diese Transferleistung schaffen, dass sie das Schema, das einmal lief, auch auf andere Situationen und Umstände übertragen können und dann für sich die Konsequenzen ziehen. Ich glaube aber schon, dass wir generell gerade in der Gesellschaft uns wandeln. Ich glaube, die Welt verändert sich. Ich sehe auch, dass immer mehr Menschen eben diese Anwendung an etwas Größeres, was es auch immer sei, haben. Und ich glaube, daraus zieht man auch viel Kraft für sich selbst.
Was Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, Frau Dr. Wiegand, ist, dass es für Sie auch wichtig ist, dass dieses, was Sie hier preisgeben, ja, dass das auch in den Zusammenhang gebracht wird. Also dass tatsächlich diese Diagnose, dieser Speiseröhrenkrebs im Zusammenhang mit dieser Impfung, dass das so weitestgehend oder weiter auch untersucht wird, dass man ja sagen kann, ich sag mal, zu wie viel Prozent es tatsächlich so ist?
Ja, zu Prozent ist schwierig zu sagen, ne? Aber was wir inzwischen wissen, ist, dass der Impfstoff, dieses genetische Material und diese Lipid-Nanopartikel, die Hülle um dieses genetische Material, eben nicht wie anfangs vom Hersteller kommuniziert am Ort der Einstichstelle bleibt, sondern sich potenziell im gesamten Körper verteilen kann und von jeder einzelnen Körperzelle Spike-Proteine gebildet werden können. Es wurde dann ja immer gesagt, gut, die Körperzelle produziert dieses Spike-Protein und dann schafft das Immunsystem Antikörper zu bilden und wir sind geschützt vor einer Infektion oder einer schweren Erkrankung. Was viele nicht wissen, ist, dass das Immunsystem, das körpereigene Immunsystem, die eigene Zelle, die ein fremdes Protein produziert und an der Oberfläche präsentiert, als schädlich empfindet und angreift und auch zerstört. Das heißt, wir haben dann diese Reaktion des Immunsystems gegen unsere eigenen Zellen. Und das kann bei manchen Zellen weniger schlimm sein, wie zum Beispiel in der Nasenschleimhaut, die kann sich schnell regenerieren. Aber es gibt eben auch Zellen wie die Herzmuskelzellen, wie die Hirnzellen, die sich nicht regenerieren können und die dann einen dauerhaften Schaden haben. Wir wissen inzwischen, dass diese Entzündungsprozesse sehr lange anhalten können, dauerhaft anhalten können. Das heißt, das Immunsystem schafft es nicht mehr, seinen normalen Aufgaben nachzukommen. Wir bilden ja jeden Tag, jeder Gesunde bildet jeden Tag zigtausende von mutierten Zellen. Und die werden normalerweise erkannt und ausgeschaltet. Und wenn das Immunsystem aber nun so viel zu tun hat, sich gegen sich den eigenen Körper richtet, wir sehen auch Autoimmunprozesse, ja, dann kann es dieser Aufgabe nicht in gewohnter Manier nachkommen. Und dann ist es natürlich verständlich, dass es leichter zu Tumorkrankheiten kommen kann, auch zu diesen wahnsinnig schnellen Tumorformen, bei diesen Tumorformen.
Also dieser Turbokrebs, von dem immer gesprochen wird?
Genau, und auch diese Tumorerkrankungen bei Patienten, die normalerweise nicht von dieser Tumorkrankheit betroffen sind. Ja, also Darmkrebs bei Jugendlichen, ja, Brustkrebs bei sehr, sehr jungen Patientinnen. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Es gab auch vorher mal sehr schlimme Schicksale, aber die Häufigkeit ist alarmierend. Und ein anderer Mechanismus, auf den ich gern hinweisen möchte, ist, dass inzwischen nachgewiesen ist, dass verschiedene Impfchargen nicht nur RNA enthalten haben, sondern auch DNA. Das weiß man. Und man weiß inzwischen auch, dass dieses genetische Material potenziell nicht nur in die Zelle gelangen kann, sondern in den Zellkern. Und im Zellkern sitzt unser Genom, unsere Erbsubstanz. Da sitzen auch unter anderem Tumorsuppressor-Gene, die dafür verantwortlich sind, dass wir Tumorzellen hemmen können. Und wenn es da eine Interaktion gibt und diese Tumorsuppressor-Gene vielleicht nicht mehr so funktionieren, wie es normal der Fall ist, dann kann man sich gut vorstellen, dass es zu Tumorwachstum kommt.
Aber jetzt nochmal einfach fürs Verständnis für jemanden, der so wie ich nicht Mediziner ist. Sie haben es eben im Laufe des Gesprächs gesagt, also aus Ihrer Sicht setzt sich diese Impfung auf die schwächste Stelle.
Ja.
Das heißt, wenn ich schon irgendwo ein Problem habe, dann ist das sozusagen der Tropfen, der es zum Überlaufen bringt, um es jetzt mal ganz bildlich zu erklären. Das ist Ihre Vermutung.
So ist mein klinischer Eindruck. So ist der Eindruck, den ich bei anderen Betroffenen sehe, bei Patienten und auch im Austausch mit Kollegen. Ja, also wenn jemand schon eher Richtung depressive Verstimmung tendiert hat, dann ist das jetzt extrem. Ja, dann haben die auf einmal Brain Fog, diese wahnsinnigen Ermüdungssymptome. Die sind erklärbar mit dieser Neuroinflammation, also die Entzündungsprozesse, die wir tatsächlich im Nervensystem haben. Die kommen dann gar nicht mehr raus aus ihrem Loch. Ja. Oder Patienten, die vielleicht schon zur Richtung Autoimmun tendiert haben und dann läuft das ganze Fass über, dann wird es extrem. Und das ist meine Hypothese, die kann ich noch nicht mit Fakten belegen, aber die klinische Erfahrung zeigt das ganz deutlich.
Das heißt, diese Schluckbeschwerden, die Sie hatten, also um es jetzt nochmal an Ihrem Beispiel zu erklären, das waren Schluckbeschwerden und die Impfung möglicherweise hat das verschlimmert.
Das glaube ich. Das glaube ich. Ich glaube, dass das meine Schwachstelle war. Das kann man auf verschiedenen Ebenen sehen. Ja, ich habe tatsächlich auch, glaube ich, früher viel runtergeschluckt, was ich nicht hätte runterschlucken sollen. Ich hatte diese Schluckbeschwerden, ich hatte immer mal wieder leichten Reflux, also dieses Sodbrennen, aber selten, ja, mal zu Weihnachten, wenn man gut gegessen hat. Also etwas, was normalerweise nicht schlimm ist. Und ich glaube, dass das dann getroffen wurde, diese Schwachstelle getroffen wurde und dann das Ganze eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Ja, und Sie haben es ja zu Beginn des Gesprächs auch schon erläutert, dass daraufhin dann ja diese Spezialuntersuchungen bei Ihnen gemacht wurden, die dann diese Ergebnisse oder diese Vermutungen untermauert haben.
Ganz genau, ganz genau. Und mir ist es wichtig, das noch weiter zu untermauern, weil nur eine Methode kann man auch hinterfragen. Ne? Ich möchte es wirklich handfest beweisen. Und da ist es wichtig, dass man auch genetische Untersuchungen macht und andere Färbungen macht. Aber die Bilder jetzt sind ziemlich eindrücklich. Und auch der Pathologe hat gesagt, sowas hat er noch nicht gesehen. Das haben eigentlich alle Ärzte, die mit meinem Fall zu tun gehabt haben, gesagt, das kennen wir nicht, das haben wir so noch nicht gesehen. Und diese Bilder sind extrem eindrücklich, diese wahnsinnige Menge an Spike-Proteinen und auch die letzte Untersuchung bei meinem Blut, also der Kollege, der das untersucht hatte, der hat gesagt, das ist nicht hoch, das ist Champions League. Es ist, ja, erschreckend. Aber ich bin mir sicher, ich kriege die raus.
Was raten Sie anderen, die in einer ähnlichen Situation gerade sind? Aus Ihrer Erfahrung
heraus. Glauben Sie an sich, glauben Sie erstmal an sich, an Ihren eigenen Körper. Ihr Körper will gesund sein und der Körper kann das auch schaffen. Unterstützen Sie Ihren Körper, hören Sie da auf Ihre Intuition. Also wenn Sie das Gefühl haben, mir hilft es zu meditieren, dann meditieren Sie. Wenn Sie das Gefühl haben, ich muss meine Ernährung umstellen, dann machen Sie das. Und geben Sie nicht auf, sprechen Sie die Ärzte drauf an. Es gibt Ärzte, die offen sind und die auch extreme Expertise schon haben. Und glauben Sie nicht, dass Sie verrückt sind. Sie werden gesehen und das wird noch mehr gesehen werden in der Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass wir Wege finden, das Ganze auch irgendwann zu einer Heilung zu bringen. Ganz sicher.
Und am Ende mutig zu sein und die Dinge auszusprechen, zu sagen, auch die eigenen Vermutungen zu äußern, sich da nicht mundtot machen zu lassen, sondern wie Sie letztendlich als gutes Beispiel voranzugehen und zu sagen, okay, ich stelle mich damit jetzt auch in der Öffentlichkeit, auch wenn da möglicherweise Gegenwind kommt, aber Sie scheinen da auch vor Konsequenzen grundsätzlich nach dem, was Sie erlebt haben, keine Angst mehr zu haben?
Ich habe eine große Unterstützung. Ich habe große Unterstützung in meiner Familie und auch durch Freunde. Ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die das Ganze anders sehen. Und da weiß ich, dass ich dann eben auch mit den Konsequenzen leben muss. Aber ja, ich ziehe viel Kraft aus dieser Unterstützung und dass ich auch mir Vorbilder genommen habe, die mutig sind und die ihre Meinung sagen. Da gibt es so viele. Die muss man nur finden. Ja? Also die findet man nicht oberflächlich. Aber wenn man dann sich mehr auch mit Formaten wie Ihres auseinandersetzt, das sind so tolle Menschen und das motiviert mich. Und dann merke ich auch, okay, du bist nicht verrückt. Andere Leute sehen es auch und es lohnt sich. Ja.
Es gibt dieses schöne Zitat, es kann nichts Besseres passieren als das, was passiert, wenn du deine Wahrheit sprichst. Das ist eines ja. meiner liebsten Zitate und das ist oftmals allerdings sehr schwierig, gerade in der heutigen Zeit. Umso mehr danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie Ihre Wahrheit gesprochen haben, Frau Dr. Wiegand, das mit uns geteilt haben. Wünsche Ihnen von Herzen alles Liebe, alles Gute und bin genauso überzeugt wie Sie, dass am Ende wird alles gut werden und danke Ihnen für Ihre Offenheit.
Ich danke Ihnen, Herr Lehr. Ich danke für die Möglichkeit und Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön. Vielen lieben Dank auch an euch. Und natürlich für die Unterstützung dieses Projektes auf Apolut hier, damit wir auch in Zukunft solche Gespräche führen können. Und ich denke, dass diese Aufklärung auch anhand von Menschen, die das selber durchlebt haben, unglaublich wichtig ist. Von daher vielen Dank. Und bis ganz bald an dieser Stelle. Dankeschön. Tschüss.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.